Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserer heutigen sonntagabendlichen Visitesendung zu dem Thema, was, glaube ich, doch die Männer sehr interessieren wird. Und ich nehme zum Anlass eine Anfrage von Eike. Eike ist ein guter Freund von unserer lieben Michaela. Und ich danke euch herzlich für die Unterlagen. Und die Frage war, Eike, Sie sind 1939 geboren. Ich darf ein bisschen erfahren, dass Sie vor 30 Jahren ein Blasenkarzinom hatten mit Postdiagnosestellung, dann die Chemotherapie überlebten, muss man schon so sagen. Das sind ja recht aggressive Therapien, die da stattfinden. Sie haben das alles wunderbar getragen. Es hat aber dann sie veranlasst, das Leben nochmal neu umzukehren und die Sucht der Zigaretten zu lassen und sich im Rahmen einer sehr bewussten Umstellung zur Ernährung und auch der richtigen Wahl eines wunderbaren Partners, der jetzt schon über 50 Jahre ihre liebe Frau an ihrer Seite ist. Ich glaube, das sind alles Dinge, die einen zufrieden auch durchs Leben tragen. Und jetzt ist irgendwas passiert, das sie veranlasst hat zu einer doch nicht unberechtigten Sorge. Und ich danke herzlich für die Unterlagen. Und zwar war aufgefallen, dass sie im Februar diesen Jahres einen wirklich leicht erhöhten PSA-Wert hatten. Und dieser PSA-Wert, das ist ja dieser alkalische Prostatasekret, was die Männer bilden, hat ja auch einen Sinn. Das ist also, PSA heißt prostataspezifisches Antigen. Es sind ja zwei Anteile in diesem Prostatasekret. Und das hat einen Sinn, weil dieses Prostatasekret den Vaginalbereich der Frau, der ja hochsauer ist, neutralisiert und basischer macht, damit also der Durchgang der Spermien überlebt und nicht durch dieses saure Milieu geschwächt oder auch vielleicht aufgehalten wird. Und das ist so wichtig, dass man das auch weiß, dass das ein Biomarker ist. Das ist kein vordergründiger Tumormarker. Es gibt schon immer wieder auch mal hohe Anstiege von PSA-Werten, die nicht dahinter ein Tumorleiden haben. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben nicht erhöhte, viel höhere PSA-Werte und es entwickelt sich ein Prostatakarzinom. Ich werde aber nie vergessen, dass ich junge Studentin war und damals man uns in den Vorlesungen sagte, desto höher das Lebensalter der Menschen ist, desto Wahrscheinlichkeit ist die, ein Prostatakarzinom zu bekommen. Und jetzt ist ja dieser Name, auch Karzinom, unglaublich immer verbunden mit einer Angst und mit einer Sorge. In unserer Klinik verwenden wir ihn eigentlich nicht, sondern für uns sind das alles Mitochondriopathien, die es vom Stoffwechselgeschehen auch sind. Das heißt, jede Tumorzelle, jede Zelle, die gesund war und zu einer Tumorzelle sich entwickeln kann, hat einen veränderten Energiestoffwechsel. Und ich will gar nicht so viel zum Thema Tumor etwas sagen, nur ein leicht erhöhter PSA-Wert, wie er bei Ihnen festgestellt wurde, und da gibt es so einen Graubereich von ungefähr 4 bis 10 Nanogramm pro Milliliter, der lag bei 14,8. Mensch, und wenn der 14,8 ist, dann geht das schon los, erhöhtes PSA. Und ich weiß, was man dann auch so für Mühlen lostritt. Das ist ganz genau das Gleiche, als wenn jetzt eine Frau einen kleinen Knoten, vielleicht ein kleines, eine Mastopathie oder eine kleine Hormonstörung hat. Aber man hat den Verdacht, es könnte was anderes sein. Mit dem Moment ist die Welt nicht die gleiche. Und sie haben so ein kleines bisschen durchlebt jetzt diese Zeit, bis vielleicht wirklich Ruhe eingekehrt ist und man die Diagnose gesichert hat. Das heißt, ich habe hier einen CT-Befund vor mir liegen, der ist ja dann erst im Mai gemacht. Also dazwischen waren ja dann Februar, März, April fast 3 Monate, was ich ja irgendwo gar nicht so gut verstehe, wenn man zum Beispiel hier wirklich einen Verdacht hat, dass so viel Zeit dazwischen passiert. Es ist dann aber ein MRT gemacht, ohne Kontrastmittel. Und das finde ich natürlich sehr gut, weil sie damit nicht die hohe Gadolinium-Belastung haben, von der wir immer mehr sehen, welche wirklich dramatischen Nebenwirkungen auch dieses Kontrastmittel hat. Und wann immer man es ohne machen könnte, ist das eine sehr gute Entscheidung. Auf jeden Fall ist die Diagnose eine Hyperplasie. Und Hyperplasie heißt, die Prostata hat sich vergrößert. Ein Mann, der auch 50 Jahre glücklich verheiratet ist und Lebensfreude kennt kein Alter und auch körperliche Nähe und auch sexuellen Kontakt auch noch im Alter pflegen zu dürfen, kann ein PSA-Wert etwas in die Höhe treiben. Das ist eine ganz physiologische Anpassung. Auch eine gewisse Aktivität. Sie sind ja in ihrem Leben noch so unglaublich auch aktiv und Fahrradfahren. Ich hatte neulich einen Fahrradfahrer, der hat nicht nur von 14, da ist es einmal auf über 20 hochgeschossen. Nach einer Fahrradtour über wirklich die Schweizer Berge. Das darf man dann auch erwarten. Und wenn man dann natürlich gerade dabei ist und so einen PSH-Wert bestimmt, dann setzt das erstmal eine gewisse Sorge in Gang. Also, alles ist gut. Es ist eine Hyperplasie, es ist eine Vergrößerung der Prostata, wie sie aber auch in diesem Alter sein darf. Man muss nur darauf achten, dass die Prostata, die nach außen ja Raum hat, aber wenn die auch nach innen wächst, dann beeinflusst sie die Harnröhre. Und das wird natürlich dann manchmal kritisch, weil das die Harnröhre belastet und damit die Blase und den Abfluss aus der Blase und manchmal auch diese harnverhaltene Folge ist. Das ist wichtig, dass man versteht, was steckt denn vielleicht hinter einer Prostata-Hyperplasie. Und Sie haben aber freundlicherweise, hat mir Michaela dann von Ihnen auch Laborwerte senden dürfen. Und da ist mir aufgefallen, dass der Gamma-GT-Wert etwas zu hoch war. Der Gamma-GT-Wert ist die alkoholabhängige Transaminase der Leber, die eigentlich die Verantwortung hat, unter anderem auch Alkohol abzubauen. In dem Moment, wo ich auch gesehen habe, dass das Zonulin, das ist im Blut gemessen ein sehr sensitiver Faktor, aber es zeigt, ob die Darmbarriere eigentlich noch geschlossen ist. Ob das, was über den Darm in den Körper überhaupt darf, wirklich genug geprüft ist und wie bei Aschenputtel nur das Beste hinein darf. Dieses Zonulin war sehr grenzwertig. Das heißt, wenn Sie abends die Angewohnheit haben, Obst zu essen, tun Sie das bitte nicht. Wenn Sie noch nachmittags viel auch rohes essen, tun Sie das bitte nicht. Die Verdauungsenzymatik und Kraft ist am Morgen und bis zum Mittag. Das heißt, viele Fuselalkohole können entstehen, natürlich auch durch Gärungsprozesse im Darm, natürlich auch durch eine Verstoffwechselung von Fett und Eiweiß entsteht Skatol, Schwefel, Wasserstoff. Aber all diese Dinge können jetzt ungehindert, wenn diese Schleimhautbarriere geöffnet ist, in den Körper gelangen und dann sind sie natürlich sofort erstmal für den nächsten präsent und fordern mehr enzymatische Kraft ab, als vielleicht die Leber leisten kann und dann steigt ein Gamma-GT. Dieser Gamma-GT-Wert ist natürlich nur anpassungsfähig. Erhöht. Und das können Sie wunderbar regulieren, indem jetzt mal dieser Sache hier Folge getragen wird und versucht wird zu erkennen, spielen sich da eventuell silent, also stille Entzündungen ab. Ich würde also hier nochmal eine Stuhlprobe auch veranlassen, um mal so ein Alpha-Antitrypsin zu messen, ein Kalprotektin. Gibt es mittlerweile Nahrungsmittelintoleranzen? Gibt es auch vielleicht Gibt es auch vielleicht parasitäre Belastungen im Darm? Haben Sie vielleicht auch einen kleinen Hund zu Hause oder hüten Sie die kleine Piri-Piri manchmal? Das sind alles so wichtig. Wissen Sie, es gibt unglaublich viele auch Mikroorganismen in uns, Parasiten, Pilze, Würmer, Madenwürmer, Spulwürmer. Das kriegen wir alles gar nicht mit, aber die produzieren bis zu 10.000 Eier am Tag. Und das kann schon mal auch ein Darmgeschehen mehr belasten, als wir glauben, und zu solchen Störungen sorgen. Das sollten Sie wirklich tun. Mir ist auch aufgefallen, dass die Lymphozyten etwas zu niedrig waren. Also der Normwert der Lymphozyten ist so 20-40% anteilmäßig. Und die lagen bei 13,4. Nun können die Lymphozyten in ihrer Produktion natürlich auch gerade an der Darmschleimhaut immer wieder in diesen Konflikt gekommen zu sein, sich auch mal erschöpfen. Das ist gar keine Frage. Aber sie haben Aufgaben in der Abwehr. Und sie müssen auch in einer gesunden Abwehr dem Leben und dem Körper zur Verfügung stehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass man über den Darm mehr weiß und dass man den Körper auch mit dieser mikrobiellen, bakteriellen, viralen, parasitären Last nicht überflutet und damit natürlich auch eine gewisse, Überforderung der Immunleistung reduziert. Ich gebe den Patienten immer sehr gern das Mikroimmunmittel 2-LEID. Damit kann man also ganz schön das Immunsystem modulieren und dabei gerade auch die Lymphozyten wieder stabilisieren. Natürlich, vorausgesetzt man weiß, kennt Hintergründe und versucht sie auf der Ebene des Darmes sie zu klären. Wenn man durch gute Einläufe und durch gute auch vielleicht mal eine antiparasitären Therapie, durch schwarze Walnuss, durch Artemisia, durch Mimosa punica versucht, den Darm dazu entlasten. Gluten bitte aus der Ernährung nehmen. Wir sehen heute bei 85% der Patienten, dass sie damit wirklich auch mit Entzündung reagieren. Dann können sie, glaube ich, wesentlich viel Gutes tun für den Darm, aber auch für die Leber und damit für die insgesamte Immunleistung. Das ist noch nicht ganz alles, wenn man eine Prostatahypertrophie hat, weil man sich auch immer dessen bewusst sein muss, dass natürlich ganz viele Dinge das Wachstum der Prostata auch ankurbeln können. Und das sind vor allen Dingen Hormone. Und der Mann steht natürlich genauso in der Notwendigkeit, eine gesunde und ausreichende Hormonbildung selbst zu realisieren. Das heißt, es braucht nicht nur das gute Testosteron, sondern der Mann braucht genauso Progesteron, Pregnenolon, Östrogen. Nicht in dem gleichen Verhältnis wie wir Frauen. Aber eine Östrogendominanz zum Beispiel kann eine Vergrößerung der Prostata aktivieren. Es kann auch eine Prostata-Dominanz oder Vergrößerung der Prostata passieren, wenn allein das Östrogen zu dominant gegenüber Progesteron ist. Das heißt, man muss das jetzt mal anschauen. Sind diese beiden irgendwo in einer guten Balance oder erfolgt die Östrogendominanz durch das zu wenig Progesteron? Können Sie sich das vorstellen? Sie haben also nicht zu viel Östrogen, sondern Sie haben nur zu viel, weil Sie zu wenig Gegenhormon haben. Das ist eine ganz wichtige auch Konsequenz, die Sie jetzt aus einer Speichelprobe, ich mache gerne die Hormone im Speichel, dann sind es die aktiven Hormone, einfach mal so als auf die Sicht haben können. Das andere ist, dass natürlich auch sehr viele Plasterprodukte, Phthalate enthalten, das Bisphenol A, das sind die Weichmacher. Und man sagt dazu auch, das sind Xenohormone, Die wirken nicht im Körper wie ein Gift, wie ein Toxin, aber sie wirken wie ein Hormon. Und sie können eigentlich diesen Prozess adäquat stimulieren. Sie haben also einen Einfluss wie ein Östrogen. Das heißt, wenn jetzt Ihre liebe Frau unglaublich viel Plaste verwendet in der Küche und Tupperwaren noch vielleicht aus der Vergangenheit, oder versuchen Sie das mal so leise irgendwo alles auszutauschen. Auch eine Kaffeemaschine, die Plaste hat. Es lösen sich diese Phthalate raus. Wenn Sie einkaufen, bitte nicht unbedingt das Wasser in Plasteflaschen, sondern wirklich immer schauen, dass man Glasflaschen hat. Und diese Glasflaschen kann man ja auch immer wieder verwenden mit einem guten Wasser. Das sind so kleine Dinge, die aber ganz wichtig sind, um diesen Prozess wirklich zur Ruhe zu bringen, dass er in seiner Kraft und Dynamik und Stärke auch lange mit einer gewissen Vergrößerung der Prostata aber gesund bleiben kann. Das andere ist, dass natürlich auch durch viele andere Belastungen, die wir erleben, und ein Leben von Jahrgang 1939, das hat schon einige Jahre auf dem Puckel, ist natürlich in der Situation, dass es sich jeden Tag neu erfinden muss. Und jeden Tag fällt der gleiche Druck an, Dinge zu entgiften. Die liebe Michaela ist immer ganz hinterher, wenn sie bei uns in der Klinik ist und die Dunkelfelder macht und gibt dem Patienten so wertvolle Hinweise. Bitte unterstützen Sie die Niere, unterstützen Sie die Leber. Das ist so wunderbar, dass Heilpraktiker so diesen Wert auch auf die elementaren Grundregulationsprozesse legen. Wie arm wäre denn die Medizin heute, wenn wir nicht dieses Klientel an helfenden Therapeuten auch als Ärzte an unserer Seite wüssten, die den Körper in der Richtung unterstützen, weil Ausdruck einer Fehlregulation, einer Krankheit ist doch immer erst die Situation, dass der Körper im Rahmen seiner Kompensation überfordert ist. Und das ist hier ganz doll wichtig, dass man also weiß, dass durch hohe Belastungen meine Entgiftung überfordert sein kann. Und man kann das sehr schön einfach messen. Sind Sie toxisch belastet? Sind Sie durch Dinge belastet, die Sie nicht wissen? Wie ist denn Ihre eigene Entgiftung? Das könnte in dem Moment auch mal ein sehr wichtiger Punkt werden. Warum? Weil dieses Östrogen, was Sie vielleicht erhöht messen, vielleicht messen Sie es auch nicht erhöht, aber ich möchte das nur mal als Gedanke noch mal äußern, durch ein Enzym abgebaut werden muss. Und das ist die Katecholtransferase. Und diese Katechol-0-Methyltransferase ist ein Enzym, das baut Dopamin und auch Östrogen ab. Und man kann manchmal erkennen, dass die Kraft dieses Enzym nachgelassen hat, dass sie auch teilweise einen genetischen Defekt hat. Das heißt, wenn das so wäre, dann müsste man sich dessen schon auch bewusst sein, wie kann man diese Enzymbereitschaft einfach auch wieder aktivieren. Und da gibt es das Labor Ganz Immun in Mainz, aber sicher auch BioWis macht diese genetischen Untersuchungen auf die Aktivität der Katechol-0-Methyltransferase. Das würde ich Ihnen in dem Moment wirklich sehr empfehlen. Ja, und alles andere ist natürlich auch wichtig. Die ganze Prostata wird reguliert über den Blasen-Nieren-Meridian. Was ist los im Zahn-Kiefer-Bereich? Wir sagen heute, fast 70% von Fehlstörungen in unserem Körper gehen zurück auf ein sogenanntes Störfeld. Der Körper kann nicht mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Energie einen Prozess ausregulieren, wenn es ihm an Energie fehlt. Das ist 5000 Jahre chinesische Medizin. Das heißt, wie ist der Zahn-Kiefer-Bereich? Gibt es Störfelder, gerade der Frontzähne? Hier vorne die beiden, unten die beiden. Das sind wirklich ganz wichtige Energieleitbahnen, auch für die Versorgung der Prostata, der Harnblase und der Nieren. Man kann auch noch ein Stückchen weitergehen und sagen, ich habe gesehen, die Lymphozyten sind erniedrigt. Vielleicht macht man auch noch mal einen Lymphozyten-Transformationstest oder ein Lymphozyten-Typisierungstest, besser gesagt, bitte nicht Transformationstest, Typisierungstest, dass man nochmal alle Immunfraktionen sich anschauen kann, um dann einfach nochmal genau zu sehen, wie ausgeglichen ist denn Ihre Immunbarriere? Gibt es vielleicht die Tendenz mehr in Richtung einer bakteriellen Belastung? Gibt es die Tendenz in Richtung einer viralen Belastung? Auch das sind Dinge, die eine Prostata-Hypertrophie mit beeinflussen können. Und ich habe ausgelassen noch die ganze Frage der Toxizität. Ich habe sie schon so ein bisschen angesprochen, aber auch Prostata ist ein Organ, das Toxine einnimmt. Deshalb rate ich immer den Frauen, sie können gut ihre Männer schützen, wenn sie ihnen auch Sex gewähren, weil damit sich das Prostasekret entleert und damit natürlich die Prostata auch so ein bisschen Entlastungsdruck hat im Rahmen einer toxischen Belastung. Über das Prostatasekret kann man einfach diese Toxine ausleiten. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Über wenige Zeit war aber mal die Frage dessen gegeben, ist es vielleicht doch ein Prostatakarzinom? Und ich führe mal zurück auf den Anfang. Ich war damals sehr erschrocken als junge Studentin, als der Kollege uns mitteilte, dass alle Männer über 90 fast zu einem Prostatakarzinom neigen. Und der ältere Mensch geht von dieser Welt mit einem Prostatakarzinom und stirbt nicht an ihm. Und das hat mich damals sehr bewegt. Und Gottlob ist man oft älter und Gottlob tut man dann nicht mehr sehr viel. Und wir heute fahren eigentlich immer noch in der Prostatadiagnostik eine Vorgehensweise, die uns eine sogenannte über eine Instandsbiopsie, das heißt, man geht über den Enddarm und hat einen 20 cm mal, glaube 5 mm großen Stanzkanüle und zieht da über den Stanzzylinder dann entsprechend das Material raus. Und man ist eigentlich in dieser doch recht, für meine Begriffe, recht groben Diagnostik von 5 Präparaten ist man heute schon bei 20 und kann bis auf eine 50-malige Stanzbiopsie oft zurückgreifen, wo ich einfach frage, mit einer wirklich guten strukturellen Sonographie kann ich doch auch heute ein Prostatakarzinom erkennen und viel gezielter und mit wenig Stanzbiopsien arbeiten. Aber das macht man so. Und dann gibt es den sogenannten Gleason Score, nachdem man dann natürlich den Malignitätsgrad bei einem Prostatakarzinom entscheidet und damit eigentlich eine Diagnose immer gewährt ist. Es ist ein Prostatakarzinom. Man kann über diesen Score dann eine gewisse Differenzierung machen, in der Metastasierungshäufigkeit. Aber eigentlich veranlasst er immer zu sehr analogen Haltensweisen. Entweder Prostektomie, Prostata-Entfernung oder auch Hormontherapie oder auch Bestrahlung. Und ich möchte nur in dieser Situation bitte einfach nochmal darauf hinweisen, dass es auch eine sogenannte Feinnadelzytometrie gibt. Das ist eine viel sanftere Untersuchung, die nicht nur das Gewebe der Prostata untersucht, sondern zellulär, intrazellulär die DNA einer Prostatazelle untersucht. Und im Rahmen dieser histologischen Feinnadelzytometrie führt das dann nicht oft zu einer Übergradierung. Das heißt, man kleine Malignitätsgrade und man sagt 48%, fast 50% aller Prostatakarzinome, warte, warte, Sie sind so langsam wachsend, Sie sind so, und das hat dann bei einem 75-Jährigen bitte gar keine Bedeutung, weil was in 10, 15 Jahren ist, das muss jetzt nicht überbewertet werden. Und diese ganz kleinen, niedrigen Malignitätsgrade kann man bei einer Standsbiopsie gar nicht erfassen. Das andere ist, dass auch diese verschiedenen Graduierungen, die man bei einem histologischen Befund, Typ A zum Beispiel, beim Peridiploiden nennt man das, aber auch dann beim Tetraploiden, das wäre dann der Typ B, das sind 25% der Prostatakarzinome schon weiß, dass die eine stärkere DNA-Störung haben. Aber dass man jetzt auch schauen muss, wie berät man einen Menschen? Was ist da am besten zu tun? Aber was man einfach weiß, ist, dass zum Beispiel diese Form der Tumoren einen geringere Hormonrezeptoren haben. Und man ist sehr schnell dabei, auch durch eine Hormontherapie hier zu blockieren. Aber diese Hormonrezeptoren sind sowieso nach 32 Monaten hormontaub. Das heißt, man muss hier für meine Begriffe sich um die Ursachen kümmern und man muss auch therapeutisch anders handeln als über eine Hormontherapie. Da gibt es zum Beispiel die intensitätsmodulierende Radiotherapie, die IGRT, die nicht alle Häuser machen, aber die durch unglaubliche Fokussierung bei 360 Grad Anwendung wirklich sehr fokussiert 95% der Bestrahlungsenergie direkt hier auf diese Zellen regulieren. Das ist also eine unglaublich großartige Technik, die da entsteht. Und dann gibt es natürlich auch noch den Typ B, der dann B und C, der dann natürlich auch wirklich noch einen höheren Malignitätsgrad hat, aber das sind dann auch nur noch mal 25%. Ich möchte das eigentlich nur an dieser Stelle noch mal allgemein auch Männern sagen dürfen. Und mein Kollege, der Dr. Herbert Bliemeister, hat ein sehr schönes E-Book gemacht, Prostatakarzinom, denn sie wissen nicht, was sie tun, der eigentlich aus seiner jahrelangen auch Erfahrung als sehr ganzheitlich großdenkender Urologe hier doch für einen Menschen, der jetzt vor der Situation steht, entscheiden kann und sich auch belesen kann über die Dinge, die man auch aus der Erfahrung heraus schnell zu prostektomieren mit all dem, was sich für den Einzelnen dann auch oft verbindet. Ich will das an dieser Stelle gar nicht ausführen, aber das sind schon alles ganz wertvolle Informationen, glaube ich, die einem helfen, in so einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Aber hier in Ihrem Falle, Eike, ist ja absolute Entwarnung sowieso angesagt. Ich darf Ihnen in diesem Sinne eigentlich jetzt erstmal alles Liebe und Gute wünschen, vor allen Dingen Ihnen beiden gemeinsam. Und ja, und vielen herzlichen Dank, dass ich diese Fragen beantworten durfte, und ganz, ganz liebe Grüße auch an Michaela und Karl-Heinz. Ihnen allen einen wunderschönen Sonntagabend. Vielen Dank für Ihre Anteilnahme, mir zuzuhören wieder. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Sonntagabend. Wiedersehen.